Du hörst P11 – Praxis einfach leichter führen von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Gerne sage ich auch an diesem Sonntag Moin aus Hannover. Ich bin nämlich wieder bei Ela, bei Dentastico in der Talentschmiede. Moin, meine Liebe.
Guten Morgen, mein Lieber.
Immer wieder ein Vergnügen, mich mit dir zu unterhalten. Und heute haben wir ein Thema, das ist alles andere als vergnüglich.
Nee, gar nicht.
Ne? Ganz im Gegenteil. Warum bin ich drauf gekommen? Ich habe vor kurzem innerhalb von wenigen Tagen mehrere aktuelle Meldungen, Themen, Beiträge, Studien gelesen, gehört zum Thema sexuelle Übergriffe, Macht, Missbrauch, all diese Dinge, die natürlich zum Alltag in dieser Gesellschaft gehören, machen wir uns da nichts vor. Aber da ging es wirklich sehr konkret um den Deutschen Ärztetag in Hannover tatsächlich. Mhm. Ja, wo 5 Medizinstudentinnen wohl ans Mikro gegangen sind und haben mal geschildert, was ihnen da so passiert ist. Kommentare übers Äußere und sehr wahrscheinlich nicht nur Bodyshaming, sondern auch wirklich sexuelle Kommentare, aber auch Angrapschen, Hände auf dem Hintern, Einladung aufs Hotelzimmer, all solche Dinge. Und wenn ich das jetzt richtig übersetzt habe, der Artikel zitierte dann die Bundesärztekammer als, ja, das scheint ein System zu sein. Das ist in diesem System verankert. Und ich glaube, wir nennen das auch systemisch. Ne?
Auf jeden Fall.
Irgendwie scheint es dazu zu hören, wo zu viele Männer unterwegs sind, zu viele ganz spezielle Männer, ein bestimmtes Gedankengut. Wie siehst du das? Und ich werde euch auch mehrere Studien in die Shownotes packen, über die werden wir heute nicht alle reden. Ja, es gibt die MedToo-Studie der Uni Würzburg, die ist aus dem Mai 26, also ganz aktuell eine Umfrage des Marburger Bundes, wo die Hälfte der Frauen von Machtmissbrauch durch Kollegen sprechen. Es gibt eine Studie aus der Schweiz von vor 2 Jahren, die kannte ich schon. Da ging es um Verhalten und Übergriffe in Zahnarztpraxen. Ja, und gebe halt eben auch diesen Artikel vom ZDF. Ich hoffe, dass der Link noch aktuell ist und aktiv ist. Dann stelle ich das mal alles mit in die Shownotes. Wir wollen ja drüber sprechen, Ela. Warum, ganz ehrlich, die banale Frage, warum ist das so?
Naja, erstmal herzliches Willkommen in der Welt von 51% der Bevölkerung. Ne? Also das ist ja kein Thema nur im ärztlichen Bereich. Das ist ein Frauenthema insgesamt. Also Übergriffigkeit beginnt ja nicht erst, wenn sie sexuell wird. Mhm. Die haben wir ja schon vorher. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir in einem seit Jahrhunderten patriarchal organisierten System funktionieren. Und dieses System schützt Männer und vor allen Dingen die Machtstrukturen, die Männer brauchen in dieser Gesellschaft. Und dieses System hat ganz viel dazu beigetragen, dass solche Dinge, wie du sie gerade zitiert hast, normal sind. Sie werden ja auch häufig kommentiert mit, das war doch gar nicht so schlimm und
normal sind, nee, normal nicht, sondern in bestimmten Kreisen und unter bestimmter Berücksichtigung von, darf ich da Mindset zu sagen, als normal angenommen werden und deshalb auch nicht sanktionabel sind.
Nee.
Gibt es das Wort sanktionabel? Also sie sollen nicht bestraft werden?
Egal. Die gelten tatsächlich als normal. Das ist ein normales Verhalten. Und wenn du wägst dich ja auch viel auf Social Media. Ich weiß, dass das keine Kommentare sind, die du dir so zu Gemüte führen würdest. Aber mach das mal, nur um das auch mal aus dem weiblichen Blickwinkel zu sehen. Wann immer so etwas gepostet wird auf Social Media, kommen sehr viele Kommentare von vielen Männern, von hauptsächlich Männern, aber auch von vielen Frauen. Mhm. Und du siehst daran, wie tief verwurzelt dieser Normalitätsfaktor in der Gesellschaft ist.
Ich weiß, dass das so ist.
Und deswegen ist das ist einfach das Normal. Ja. Wir Frauen leben in dieser Welt.
Jetzt bitte nicht hier, glaub nicht, dass ich so naiv bin, dass ich das nicht weiß. Das ist völlig logisch, völlig klar. Dazu muss ich das nicht auf Social Media lesen. Aber trotzdem das ändert nichts am Unverständnis.
Ja, das ehrt dich ja auch sehr und aber ich möchte wirklich dezidiert darauf hinweisen, dass das nicht nur in der Blase jetzt von so einer Fortbildungsveranstaltung stattfindet oder Fortbildungsreisen oder so. Das war ja schon immer so ein bisschen so bekannt, dass sich dann da auch mal Pärchen und so. Das ist was ganz anderes. Aber diese Thematik, die ist systemisch und die ist ganz tief verwurzelt. Sie beginnt dabei, dass bestimmte Dinge vorausgesetzt werden. Also es gibt da so sehr schöne Beispiele, wie zum Beispiel Männer ihren Nachhauseweg nach einer Veranstaltung organisieren, nämlich gar nicht. Die gehen einfach nach Hause, wenn sie fertig sind. Und wie Frauen das organisieren. Verabreden mit anderen Frauen, Taxi bestellen, sich nach Hause telefonieren zu lassen. Also die ganze Zeit
eine
Sicherheit organisieren. Du gehst nicht allein als Frau einfach so nach Hause. Und im Moment nehme ich in meinen Kreisen so wahr, und ich bin ja in dem Thema durchaus aktiv und interessiere mich da sehr für, ich nehme eine steigende Wut von Frauen wahr. Und zwar eine Wut, jetzt nicht pauschal auf Männer oder so, sondern eine Wut auf dieses System, was uns strukturell benachteiligt, und eine Wut auf die Männer, die eben nicht so sind, aber die schweigen. Und das sehe ich auch, das sehe ich auch im Sportkontext, dass wir bei einem Frauenfußballspiel, wo mal ein paar hundert Zuschauer da sind, da stehen und immer stehen irgendwo irgendwelche Männer mit einer Bratwurst und einem Bier in der Hand und bewerten Frauen nach Äußerlichkeiten. Und wir Mädels werden von klein auf darauf trainiert, dass der Maßstab für uns Frauen eine Bewertung von außen nach innen ist und nicht andersrum.
Ja.
Und das macht was mit dir. Und ich finde, dass viel zu wenig Aufmerksamkeit diesem Thema gewidmet wird. Das ist tragisch. Und weiter geht's dann mit, wir haben ja immer selber Schuld. Also in allem, was passiert, haben wir stets immer selber Schuld.
Die Klassiker,
und wenn
die
du
nicht
dann,
klassisch sind, aber du weißt, was ich meine. Ja.
Und wenn du dich dann beschäftigst mit Frauen, die sich mal getraut haben, etwas anzuzeigen, wie mit denen umgegangen wird, das kannst du gar nicht aushalten. Was für eine Psyche sollen wir haben, um das zu ertragen? Egal, ob das jetzt hier der Typ beim HSV war, der gehen musste, oder ob das hier Amber Heard war mit Johnny Depp oder die Epstein-Files. Ich meine, da gibt es lebende Frauen, da leben noch Frauen.
Ja, ja.
Die könnte man einfach fragen, wie es war. Statt deswegen glaubt man irgendwelchen Akten, die man auch noch versteckt. Also das Thema ist so schlimm und teilweise so schmerzhaft. Und das Einzige, was man machen kann, ist in seinem eigenen Bereich dafür zu sorgen, dass es nicht so ist.
Über den Bereich wollen wir heute reden, weil natürlich wollen wir das Thema auch runterbrechen über das Gesundheitssystem auf die Zahnarztpraxis.
Genau.
Ja, also, weil letztendlich, man hat ja da immer so ein paar Aspekte. Also zum einen gibt es die Betroffenen, dann gibt es die, die das vielleicht wahrnehmen, vielleicht Führungskräfte, Inhaber, Inhaberinnen, die irgendwie merken, da stimmt was nicht bei mir im Team. Da ist vielleicht ein Mann, der sich irgendwie komisch verhält. Oder die sind selber. Also all diese Fälle haben wir ja. Wie ist da so deine aktuelle Erfahrung? Wie stellt sich das Thema in Praxen für dich dar?
Also persönlich empfinde ich es in Praxen als, ja, es wird weniger. Es wird weniger. Das hat auch damit zu tun, dass immer mehr Frauen Praxen führen.
Weil auch vielleicht gerade eine gewisse Form, bleiben wir mal dabei, die älteren Herren, die mit bestimmten kulturellen Themen aufgewachsen sind, das für normal gehalten haben, weil man es ihnen auch nie anders erklärt hat.
Ja,
kann ja sein, um Himmels Willen, dass das einfach weniger werden.
Ja, also die werden weniger. Es ist aber auch so, dass die Jüngeren, die nachkommen und sofern sie ein Bewusstsein haben, sich auch schon ein bisschen anders aufstellen. Also die jüngeren Zahnärzte, die Männer, die dazukommen. Also den Eindruck habe ich schon. Und das finde ich eigentlich ganz prima. Die müssen viel kämpfen. Die müssen gegen das Vorurteil kämpfen, zu weich zu sein. Und das führt mich direkt dazu, dass ich es mir wünschen würde, dass viel mehr Männer erkennen würden, wie schlecht das Patriarchat für sie selber ist. Das ist ja nicht nur für uns Frauen so. Es ist auch in einem bestimmten Bereich für euch Männer so. Das Patriarchat beruht darauf, dass ihr permanent eure Gefühle unterdrückt und funktioniert im Sinne von Leistung, Hochleistung, als Ernährer, als sonst was. Das sind fürchterliche Hülsen, die man da füllen muss. Und da leidet ja auch ganz häufig sehr viel drunter. Ne? Also dieses Konstrukt ist für beide Seiten richtig schlimm. Und man sollte vielleicht langsam mal anfangen, es auf, noch doller auf den Prüfstand zu stellen. In den Praxen nehme ich es so wahr, dass es wirklich weniger wird. Also insbesondere dieser sehr männlich dominante, teilweise auch sexualisierte ja, diese sexualisierten Übergriffigkeiten, die werden ein bisschen weniger. Es gibt ja auch noch viele andere Übergriffigkeiten.
Generell, wenn jemand generell das Sagen hat, Macht hat.
Genau, ja, ne? Also einfach bestimmen ohne Sinn und Verstand. Eins der am häufigsten tatsächlich benutzten Tools dafür oder Moves ist dieses Unterbrechen. Also einfach Frauen ständig zu unterbrechen, wenn die was erklären wollen, wenn die dir was erzählen, wenn du ein Statement von ihnen haben willst, dass Frauen ständig unterbrochen werden. Das siehst du auch in Talkshows. Also die Quote von Männern, die Frauen unterbrochen, ist signifikant höher als andersrum. Und auch das hat wieder mit Konditionierung und Erziehung und so weiter zu tun. Aber es ist halt sehr krass. Und in den Praxen selber hat sich ein bisschen was verändert. Einfach weil der Teil der Männer, die so jetzt so alt sind wie wir, langsam die Praxen aufgibt. Und die sind so groß geworden, dass sie die Macher sind. Sie sind die Führer. Sie sind diejenigen, die die Musik bezahlen. Und deswegen dürfen sie sich auch nehmen, was sie wollen. Womit ich nicht sagen will, dass sie sich einfach irgendeine ZFA schnappen und die irgendwie verschleppen. Darum geht's gar nicht. Aber das Behandeln von Menschen ist dann so ein Abbild davon.
Jetzt habe ich Gott sei Dank nicht die Not gehabt, dich zu unterbrechen. Aber nochmal kurz darauf zurückzukommen, wenn Frauen unterbrochen werden, wenn sie reden, wenn sie was erklären, obwohl man sie ja gefragt hat, ist das dann so, das hat ja nichts damit zu tun, dass man nicht aktiv zuhört und sie nicht ausreden lässt, sondern dass man sie gar nicht ernst nimmt.
Genau.
Dass es egal ist, was sie sagen.
So ist es.
Und nach dem ersten Halbsatz, Moment, ich bin anderer Meinung, jetzt bin ich wieder dran. Ist das
Impact.
Das, was du
genau
meintest? Ja.
Generell wird der weibliche Blick auf die Dinge als zu emotional und sonst wie häufig wahrgenommen. Dabei ist das überhaupt nicht so. Wenn man sich mal anguckt, wo das herkommt, ist das einfach nur so eine sehr, sehr obstruser Blick auf die Dinge. Männer sind genauso emotional. Ich meine, guck dir an, was das Testosteron von alten weißen Männern gerade global verbockt. Also diese hormonelle Geschichte, finde ich, ist immer ein absolutes No-Go.
Boah, die sind so alt, die dürfen eigentlich zumindest kein natürliches Testosteron
naja,
haben. Aber gut.
Die werden alle entsprechend supplementiert.
So.
Aber wie auch immer. Das Thema ist ja, dass der weibliche Blick fehlt und aber auch bewusst ausradiert wird auf viele Dinge, weil die Dinge, wie sie Frauen manchmal betrachten, haben häufig weniger mit Macht zu tun, sondern mehr mit Team-Performance. So mein persönlicher Blick. Ich erhebe hier keinerlei Anspruch auf, dass ich in irgendeiner Form Recht hätte oder so. Das ist einfach nur mein Einblick.
Also wir reden drüber.
Genau, wir reden einfach drüber.
Mag auch sein, dass viele Dinge, die wir sagen, im Alltag anders erlebt werden, durch Studien widerlegt werden können. Aber wir reden ja über Dinge, die wir wahrnehmen und die wir erleben oder du jetzt
genau.
In dem
Genau, und es
Fall.
Gibt ja auch immer noch, es gibt ja auch immer noch das Phänomen der Individualität. Mhm. Ne, also es gibt genauso viele Arschlochfrauen wie Arschlochmänner, um jetzt mal wieder das Wort zu benennen.
Ja, also
das will ich überhaupt gar nicht in Rede stellen, in Abrede stellen.
Und es gibt ja auch die umgekehrten Fälle von Machtmissbrauch, von sexueller Gewalt von Frauen gegenüber Männern. Das gibt's ja alles, keine Frage, aber die Auswirkungen, die Ursachen kennen wir ja.
Aber gesamtgesellschaftlich ist es so, dass Männer mittlerweile der Gesellschaft deutlich mehr schaden als Frauen. Also da musst du dir einfach nur Statistiken angucken, die wir nicht verlinken müssen. Die kann sich jeder im Internet selber angucken. Wie viel Prozent der Insassen in Gefängnissen sind Männer, wie viel sind Frauen? Wie viel Prozent von Verkehrsdelikten sind Männer oder sind Frauen? Wenn ihr in eurer in eurem Freundeskreis oder in eurer Familie jemanden hat, der Sanni-Wagen fährt, fragt ihr mal, was von Freitag bis Samstag oder bis Sonntagabend die meisten Sachen sind. Das sind alkoholinduzierte Geschichten, primär von Männern.
Ich glaube, da brauchen wir keine Studien. Ne? Ne? Oder ich glaube, das weiß jeder irgendwie so. Wenn man sich einfach mal umguckt oder sagt, okay, wie ist denn das? Man hört, man sieht, man liest, man empfindet, man erlebt selber Dinge, dann gebe ich dir einfach recht,
Genau, und wir akzeptieren das.
Ja.
Und da es gibt ja diesen Spruch, Boys will be boys. Ich hasse diesen Spruch. Das ist fürchterlich. Das nur weil Jungs Testosteron gesteuert sind und deswegen anders funktionieren, so wie Frauen anders funktionieren, heißt es noch lange nicht, dass eine Gesellschaft das so akzeptieren sollte.
Und dass es richtig ist.
Das ist es sowieso nicht. Aber das ist halt eine Frage. Es gibt so viele Dinge, die nicht so ganz vernünftig funktionieren. Ich habe mich vor kurzem mit einer Kollegin unterhalten, einer Freundin, die ist Lehrerin. Mhm. Und die erzählte mir von einem Phänomen, was ihr so aufgefallen war. Und ich finde das sehr spannend. Die erzählte mir, dass die ist Grundschullehrerin. Und in der Grundschule sind Mädchen erfahrungsgemäß, wenn sie eingeschult werden, weiter als Jungs. Das hat mit vielen unterschiedlichen Dingen zu tun. bei Jungs setzt dann ja wohl auch erstmal so Testosteron ein. Das ist ja ein Wachstumshormon, gibt Infos an die Muskeln, wächst. Die wachsen durch Bewegung. Also da sind so ganz viele unterschiedliche Dinge. Und die erzählte dann, dass im weiteren Verlauf der Grundschule Mädchen sich sehr häufig sehr sozial engagieren und sich auch viel über soziale Dinge definieren. Sie sind oft sehr kommunikativ und setzen sich für andere ein und sind empathisch. Und dann kommt diese Geschichte, dass meistens diejenige, die sehr ruhig ist und auch schon sehr weit entwickelt und hohe soziale Kompetenz hat, neben den Kasper der Klasse gesetzt wird, damit sie Einfluss auf den hat. Und du lernst als Grundschulkind schon, dass du als Frau mit deiner etwas zurückhaltenderen, ruhigen Art den Mann ausgleichst und dadurch vernachlässigst du ja deine eigene Entwicklung.
Ja, ja.
Sie
ja.
bleibt ja. hinter ihren ja. Dingen, während er von ihr quasi ausgeglichen wird. Und das ist in unserer Gesellschaft so drin. Es ist nur ein sehr plakatives Beispiel, aber ich fand den Gedankenansatz total spannend.
Ja.
Und wir vergessen immer, auch den Mädchen beizubringen, dass eine gesunde Portion von Egoismus ganz vernünftig ist. Also erstmal muss es mir gut gehen, damit ich gut für andere sein kann. Und insgesamt haben wir das ja auch in den Praxen so, dass von den ZFA immer dieses Caring erwartet wird. Ne, warum muss ich mich immer kümmern? Warum kann ich nicht einfach eine High-Performing ZFA sein, die beste Implantatassistenz überhaupt macht, die da eine Co-Pilotin ist und die jetzt überhaupt gar keinen Bock hat zu gucken, ob ein Salat für den Chef für den Mittag im Kühlschrank ist? Also da müssten wir wirklich mal so ein bisschen von wegkommen von diesen Geschichten.
Ja. Aber dann lass uns mal bei der Praxis bleiben, denn die Praxis ist ja eine andere. Übergriffe passieren, du hast ja, das wird weniger, ja, kann ich gut nachvollziehen. Trotzdem sind sie da, weil die Zahnarztpraxis ist kein geschützter Raum, der anders ist als die Gesellschaft an sich. Wenn ich jetzt Führungskraft, Inhaber, Inhaberin bin, es wird ja nicht jeder darüber reden. Also wir wissen aus Studien, die meisten Übergriffe passieren von Patienten auf Mitarbeitende, auf die Mädels, meistens die Frauen. Und da wird ja nicht jeder sofort zum Chef gehen und sagen, ey, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Da wird geschwiegen.
Leider.
Kann man da, weiß ich, kann man für sowas Antennen entwickeln? Gibt es Anzeichen für Verhalten? Ich nehme an, die Klassiker, vielleicht Rückzug, jemand wird ruhiger, verändert sein Verhalten, sagt vielleicht konkret, oder ist immer krank, wenn bestimmte Patienten einbestellt sind? Ich weiß es nicht. Dazu habe ich zu wenig Erfahrung in der Praxis. Wie kann man da Antennen entwickeln oder Dinge vielleicht für sich mal abprüfen, um mal sich ein Bild zu machen? Kann das bei uns ein Thema sein?
Also du hast das Wichtigste schon genannt. Ne? Häufig wird jemand sehr ruhig und zieht sich zurück. Mhm. Und Antennen dafür entwickeln, das ist echt schwer. Du hast ja als Zahnärztin oder als Zahnarzt ja oft einen anderen Ansatz. Du siehst die Patienten auch anders, die kommunizieren mit dir auch anders. Also deswegen ist das so gar nicht so eindimensional ist es gar nicht zu lösen. Lösen kann man das nur über ein funktionierendes Team, über diese psychologische Sicherheit, wo wir ja auch schon eine eigene Folge zu hatten. Wenn dein Team sich von dir gesehen, wahrgenommen und geschützt fühlt und dir vertraut, dann wird es dir das sagen. Und wenn es die Person selbst nicht kann, macht es vielleicht eine andere. Und das ist deine Aufgabe als Führende, ein Klima zu schaffen, dass deine Angestellten jederzeit zu dir kommen können mit noch so einem schlimmen System, noch so einem schlimmen Problem. Weil viele, die nicht zu dir kommen, haben ja Angst, dass du sie nicht ernst nimmst. Was ja auch der Grund ist, warum viele Frauen Vergewaltigung nicht anzeigen, weil sie in dieses fürchterliche System müssen, in dieses demütigende, beschämende System, wo dann jemand am Ende doch nur nach fürchterlichen Geschichten eine Bestrafung von 10 Monaten auf Bewährung bekommt. Und ähnlich ist es in solchen Fällen in der Praxis auch. Hast du kein Vertrauensverhältnis zu deinen Mitarbeitenden, werden die dir das nicht sagen. Und wenn, ob du es dann merkst oder nicht, ist Glückssache. Vielleicht merkst du es nach 2 Jahren, weil komischerweise immer die eine Kollegin bei dem Patienten nicht assistiert und eine andere hat es reingeschrieben. Bitte den Patienten immer so einbestellen, dass Janine nicht assistieren muss. Dann spätestens mal nachfragen. Mhm. Ne? Aber Antennen entwickeln ist schwer. Da musst du einen Grundstein woanders legen.
Also besser wäre es schon, ein Team zu haben, ne? Wo man sagt, ey, ich kann mich eigentlich darauf verlassen, dass wenn was passiert, dann kommt jemand zu mir. Wie gehe ich dann damit um, wenn jemand wirklich sagt, hey, mit dem und dem Patienten, Herr Mustermann, bleibe ich jetzt mal dabei, ist das und das passiert?
Also die ideale Situation ist, dass die Kollegin sich dir anvertraut oder eine andere Kollegin gemeinsam mit ihr, weil das ist immer nicht so leicht. Und wenn das dann erklärt wird und es ist plausibel und es ist immer plausibel, warum sollte man sich diese Mühe machen, ne? Dann ist aus meiner Sicht als einzige Konsequenz ein Praxisverbot für diesen Patienten. Alles andere ist nicht tragbar.
Ja, oder beziehungsweise auch je nach Schwere. Ich meine, wir müssen ja unterscheiden, ne? Also du hast es ja gerade schon gesagt, du hast gerade die Vergewaltigung angesprochen, aber alleine schon Anzüglichkeiten, Blicke sind ja für viele schon, sagen wir mal, nicht zu ertragen, weil sie ja genau wissen, worum es letztendlich geht. Das heißt, das kann aber auch bis zu der Möglichkeit gehen, den Patienten anzuzeigen, je nachdem, wenn er, wenn er körperlich übergriffig wird.
Na logisch. Ja? Also aus meiner Sicht gibt es keinen Weg, den Patienten noch weiter in der Praxis zu behalten. Selbst wenn der selbst wenn der so ist, dass der nur guckt oder ein bisschen anzügliche Scherze mit den Mädels macht oder so, wenn Chefin oder Chef nicht dabei ist, selbst das ist schon nicht mehr hinnehmbar. Und wie soll man das regeln? Soll die Zahnärztin zu ihm sagen, ey, bitte gucken Sie nicht immer in den Ausschuss meiner Mitarbeitenden, dann ist das Verhältnis doch eh schon zerstört. Der wird sagen, das war gar nicht so, und dann werden die sowieso wahrscheinlich gehen. Aber für die Mädels ist es halt wichtig, für deine Angestellten in der Praxis ist es wichtig, dass du Stellung beziehst und dass du dafür eine Null-Toleranz-Grenze hast. Da gibt's Geschichten, weißt du, wir sitzen Knie an Knie mit den Patienten, also mit den Inhabern und ganz dicht am Patienten. Man muss sich über die beugen, und immer wieder kommen solche Sprüche auch am Ende. Prophylaxekräfte berichten das oft, dass dann am Ende, wenn die Patienten fertig sind, dass man dann fragt, und war alles in Ordnung, Herr Mustermann? Ja, wunderbar, und die Aussicht heute war auch wieder toll. Das reicht schon, um dem zu sagen, Herr Mustermann, bitte lassen Sie das. Also das muss dann auch sofort und unwillkürlich kommen, und die Kolleginnen müssen halt auch die Sicherheit haben, dass sie das sagen dürfen.
Wie bewertest du denn das Folgende? Weil ich habe mich mal mit einem Mädel über so ein Thema unterhalten und die Antwort war, weißt du was, Klaus, soll er doch. Wenn er Spaß dran hat, mir doch egal. Wenn ich weiß, dass ein Mädel so agiert und reagiert, muss ich mit der sprechen, weil das ist ja eigentlich, also das ist ja nicht das Verhalten, was ich möchte. Oder sage ich einfach, ja gut, wenn ihr das egal ist, dann ist das ihr Problem. Glaubst du, ist das so, ist das eine Schutzbehauptung? Ist der das wirklich egal? Es gibt ja natürlich da unterschiedliche Typen, aber letztendlich, damit dämme ich das ja nicht ein. Im Gegenteil, ich öffne ja da weitere Türen.
Ich weiß das doch auch gar nicht. Ich weiß doch überhaupt nicht, wie es bei ihr wirklich ist und ob sie mir das wirklich anvertrauen wird, ob das eine Schutzbehauptung ist oder nicht. Aber ich bin doch bei mir in meinen Werten, und ich will in meiner Praxis solche Leute nicht haben.
Unabhängig, wie es bei den Mädels ankommt.
Vollkommen egal.
Ja, das
und,
war.
Ne, also das, mir ist das sehr wichtig. Ich bin da aber auch sehr konsequent. Das ist, bei uns in der Firma ist das genauso. Wir haben da mal ein Thema gehabt mit jemandem, der wollte von einer Kollegin Einzelcoachings, Einzelschulungen haben. Und zwar sollte sie dorthin fahren. Und das ist nichts Besonderes. Also wir fahren häufig in Praxen, auch einzeln. Wir machen auch Einzelcoachings in Praxen. Das ist gar nicht das Thema. Aber dieses Coaching sollte in einem Wochenendhaus stattfinden. Und es musste diese Kollegin sein. Und das Wissen wollte dieser Kollege dann mitnehmen und wollte das dann seinem Team weitervermitteln. Und dann wurde mir das von der Kollegin berichtet. Weil wir haben ein Leitbild, da steht drin, sowas wird mir berichtet.
Ja.
Und dann habe ich mich eingeschaltet, habe dem ganz freundlich diese Schulung angeboten in seinen Praxisräumen mit zwei Kolleginnen vor Ort. Nee, das wäre ihm zu teuer, er möchte nur die eine und bitte die, so als ob wir in einem Katalog stünden. Ne? Und kurz nachdem ich dann gesagt habe, tut uns leid, das haben wir nicht im Leistungsportfolio, kippte das Ganze. Wir waren auf einmal die Schlechtesten der Welt und uns wurde mit schlechten Google-Bewertungen gedroht. Und dann habe ich das Ganze gescreenshottet, weil das wurde dann auch der Mitarbeiterin in der Business-WhatsApp-Gruppe von dieser Praxis, dann es wurde immer offener. Diese Screenshots habe ich dann natürlich gespeichert und habe dem fristlos gekündigt und habe ihm diese Screenshots geschickt und habe gesagt, so, bitte schreib gerne negative Google-Bewertung, ich leite das an die Zahnärztekammer weiter. Ne, weil das ist einfach, das geht so nicht. Und ich bin da sehr, sehr, sehr klar und auch, ja, wie soll ich sagen, sehr hart dann in dem Moment.
Glaubst du, dass es heute noch Teams gibt in Praxen, wo solche Dinge, in welcher Form auch immer, passieren, die einfach totgeschwiegen werden, die nicht ans Licht kommen?
Absolut. Es gibt.
Also auch wenn die Führungskraft das einfordern würde.
Ja, die gibt es in jedem Fall und es gibt sie auch andersrum. Es ist ja nicht immer nur so, dass das jetzt die Führungskraft diejenige ist mit den Übergriffen. Es gibt ja auch immer noch genug ZFAs oder Frauen, die es auch versuchen über diesen Weg.
Ich meinte auch so generell, ne, dass es einfach von allen nicht zum Thema gemacht wird.
Das, dieses Stillschweigen, dieses Totschweigen von Dingen ist ja immer erstmal ein adäquates Mittel von einem Team, in dem sehr viele Menschen unsicher sind. Aber lieber nicht sagen. Mhm. Ne, weil man ist sich ja nicht sicher, was kommt jetzt für eine Konsequenz und kann ich die Konsequenz aushalten? Oder hilft mir jemand? Am Ende bin ich nur alleine.
Und wenn einer nichts sagt, sagt die zweite auch nichts.
Ganz genau. Und dann kommt hier dieser große Spruch, diese Überschrift, das dankt dir am Ende sowieso keiner. Das ist so das Fazit, dieses resignative Fazit von vielen.
Was macht das auf lange Sicht mit dem Team, den Menschen?
Resignation.
Was Vertrauensverlust macht Resignation? Komplett, ja. Also diese von uns immer wieder gerne angesprochene Sicherheit ist ja komplett weg.
Auf jeden Fall.
Und wir lassen jetzt da mal die individuellen psychischen Themen mal außen vor. Wenn ich da jetzt aber als Praxisinhaber, bleiben wir mal bei dem Beispiel, selber das Problem bin, Wie geht ein Team damit um? Wie können Mädels damit umgehen, wenn sie dann Opfer werden? Aber, ne, weil da im Grunde genommen, da fehlt ja dann der Meldungsweg. Also da geht ja, weiß ich nicht, wo geht dann jemand hin?
Genau.
Zum Partner, zur Mutter, zu dir, wo auch immer. Oder ist da nochmal die Hemmschwelle, es anzuzeigen im Sinne von überhaupt nach außen zu bringen, noch deutlich größer?
Auf jeden Fall. Also es ist ja auch immer eine finanzielle Abhängigkeit da und ich denke wirklich, dass die wechseln. Die wechseln einfach weg. Ne, da wird dann irgendwie einfach woanders weitergearbeitet und man wechselt aus diesem Praxiskonstrukt raus. Ich finde, es gibt auch Indikatoren, so manchmal. Ne? Also es gibt ja wirklich Praxen, also von früher kenne ich das noch, wo es optische Ansprüche gab, an wie Mitarbeitende auszusehen haben.
Vorgaben.
Ne, okay. Kategorien und so, dass man keine Menschen mit einem BMI über sowieso einstellt, also keine Dicken in Anführungsstrichen.
Okay.
Sowas, ne? Auch keine Älteren, alles nur so immer so in einer Range.
Fängt damit Machtmissbrauch schon an?
Ich finde schon.
Ja.
Wenn ich nach Optik einstelle und nicht nach Qualifikation, ich mache mir die Welt, wie die sie mir gefällt, aber das ist schon seltsam. Ne, solche Dinge da gucke ich immer gleich so ein bisschen anders hin. Aber nun bin ich auch sehr sensibel. Manchmal bin ich, was das Thema angeht, auch übersensibel. Aber gerade im Bereich der Kommunikation merkst du in Teams dann relativ schnell, ist das etwas, wo jemand frei spricht, wo sie alle locker flockig drauf sind und mal einen Spruch klopfen und am Ende ist es aber einfach nur ein Happy Team. Mhm. Oder aber, ob es da eine Person gibt und das kann ja sonst wer sein.
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Es gibt Praxen, da werden die Assistenzzahnärzte gejagt. Ne? Also es gibt da ganz unterschiedliche Geschichten. Ne? Von daher, ja.
Ja, wie würdest du dann Zahnärzten, Zahnärztinnen raten, damit umzugehen, wenn man merkt, da ist was? Also aus meiner Sicht kann es ja nur das individuelle Gespräch sein. Hm. Also ich glaube, das muss ja der erste Weg sein, wenn ich das Gefühl habe, Mensch, Ela, irgendwas stimmt bei dir nicht, ne? Und ich habe dann bestimmte Anzeichen gemerkt, kann man ja nur mit demjenigen konkret sprechen. Aber jetzt meine Frage, wie weit gehe ich da? Also wie weit dränge ich auch da auf eine Antwort? Weil am Ende ist es meine Angestellte und nicht meine Tochter oder eine Freundin oder eine Verwandte. Also wenn da jetzt nichts kommt, wie würdest du da agieren? Versuche ich dann noch einen anderen Weg? Also wenn ich jetzt helfen will.
Wenn du helfen willst.
Ich habe das Gefühl, da stimmt etwas nicht, aber da kommt nicht sofort eine Antwort. Es wird geblockt, aber ich möchte da trotzdem, weil ich muss ja auch eine Lösung für meine Praxis finden.
Ja. Also ich kann nur wieder sagen, wie ich es machen würde und wie ich es auch mache. Also ich frage die Kollegin erstmal so anfänglich einmal in einem entsprechenden Umfeld und auch noch vorsichtig und frage, ob alles in Ordnung ist, erstmal so ein bisschen oberflächlich. Wenn ich sehe, da wird nichts besser oder das ist wirklich vielleicht ein schlimmeres Problem und ich habe eine Vermutung, dann frage ich auch in meinem Team nach, weil in meinem Team fühlen wir uns ja auch sehr nah und wir sprechen übereinander, aber eben im Wohlwollen. Ne? Lästern und Mobbing wird nicht geduldet, aber man muss übereinander sprechen, wenn man merkt, es geht irgendwie jemandem nicht gut. Und deswegen haben wir das auch in unserem Leitbild mit drin. Und wenn ich dann auch vielleicht so Vibes spüre, dass die anderen ähnlich denken wie ich, dass da irgendwas ist, dann frage ich nochmal nach und dann auch komplett in der Klarheit. Ist da irgendwie was mit dem und dem? Gibt es da ein Thema? Ist da ein
Fragst
Übergriff?
Du das Team als Ganzes?
Nein,
oder
dann
du gehst auf einzelne Mitarbeiter zu?
Dann frage ich die Einzelnen. Ich frage das Team, habt ihr das auch bemerkt? Ja. Was ist mit der? Spinne ich jetzt? Oder hat die ein Problem mit mir? Oder ist irgendwas mit ihr? Was ist los? Könnt ihr mir einen Hinweis geben? Wisst ihr mehr als ich? Und wenn dann ein Hinweis kommt, dann gehe ich nochmal auf die Person zu und frage ganz klar, was ist hier los? Und kriege ich dann keine Antwort, lasse ich es gut sein. Hm. Weil am Ende des Tages ist das die Entscheidung des einzelnen Menschen, ob er sich öffnen möchte oder nicht.
Irgendwo gibt es dann auch Grenzen, inwieweit man dann in das Persönliche so gehen darf und kann. Wobei ich denke, wenn ich jetzt so das Gefühl habe, da verändert sich einer wirklich total, da ist was Dramatisches passiert, weiß ich nicht, da muss ich es ansprechen, da muss ich irgendwo doch hingehen.
Also wenn eine von meinen Mädels hier mit dem blauen Auge käme, ich würde Himmel und Hölle in die Welt in Bewegung setzen. Also das wäre mir dann auch egal, ob die sagt, nein, will ich nicht. Das geht einfach nicht. Also das ist ein absolutes
No-Go.
Weil
dann liegt es in deinen Augen nach wie vor in deiner Verantwortung,
natürlich,
als deine Mitarbeiterin ist und sie ist mit dem Thema hier.
Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen mal anfangen, diese Dinge zu verfolgen. Es hört ja sonst nie auf. Hm. Na, also das Thema Femizid, jeden Tag.
Ja,
Und ich finde immer, dieser Spruch, der im Moment kommt, weil viele Männer sind natürlich zu Unrecht beschuldigt und zu Unrecht in der Blase. Und diesen Spruch, not all men, den finde ich in Ordnung. Aber man muss einen Strich dahinter setzen und schreiben, but always a man.
Ja, ja, das ist es.
Das ist natürlich einfach so.
Aber da ist, ich finde das auch schwer. Ich meine, die Diskussion wollte ich jetzt hier heute bei dem Podcast gar nicht aufmachen, aber
es
geht gar nicht anders. Und ich habe so ein paar Sachen gelesen, gehört natürlich jetzt im Nachgang von Ulmen Fernandez, die ganze Geschichte, wo dann aber auch teilweise, wo ich so gedacht habe, um Himmels Willen, also auch von Feministinnen teilweise Artikel gelesen, wo ich so dachte, ganz ehrlich, sorry, das bin ich nicht und das sind wir nicht und auch ihr dürft nicht hingehen und auf einmal das Thema über alle stülpen, das ist einfach nicht richtig.
Nee, ist es nicht.
Weil auf einmal kommt wieder, und das ist, glaube ich, auch so ein Phänomen, ihr hört, wir diskutieren jetzt heute ab jetzt auch mal ein bisschen tiefer. Also das machen wir ja immer, aber da weiche ich jetzt gern nochmal ab. Da haben wir wieder dieses klassische gesellschaftliche Phänomen von heute, dass es auf einmal nur noch ein Extrem gibt.
Genau.
Es gibt dann nicht mehr die Debatte dazwischen in der Mitte, wo man sagt, okay, wie ist es passiert? Was kann, auf einmal treten die auf, die alle töten wollen und dann treten die auf, die sagen, na gut, ihr habt es nicht besser verdient.
Genau.
Und das ist, glaube ich, das, wo wir gerade immer wie in so einem Hufeisen, das wird immer... Die Ränder drücken sich von rechts und links einfach zusammen.
Und wie gesagt, es wird immer so die individuelle Komponente, also der Mensch, der ja auch noch ein Mensch mit seinen individuellen Ausprägungen ist, der wird immer so ein bisschen dann in den Hintergrund.
Der wird vergessen auf einmal. Ja?
Verschoben und vergessen, genau.
Da geht es dann nur um die eigene Wahl. Aber nochmal, um das Ganze jetzt nochmal zum Schluss auf die Ebene der Praxen zu heben, welchen Rahmen brauche ich generell? Oder die Frage ist, das Beste ist doch, ich schaffe von vornherein einen Rahmen, dass jeder weiß, wenn etwas passiert, ist das hier geregelt. Dann ist es ein Wunsch, dass es angesprochen wird. Oder es gibt eine Vertrauensperson, die dann, es muss ja nicht immer der Inhaber, die Inhaberin sein.
Nee.
Ja? Sollte man sowas von vornherein auch einfach klar machen? Sollte man da ein klares Regelwerk aufsetzen, sagen, wann immer ihr das Gefühl habt, es passiert was, sprecht es an. Wenn es euch persönlich betrifft, möchten wir, dass es hier angesprochen wird. Wir lassen euch damit nicht alleine.
Also ansprechen würde ich es in jedem Fall. Ich finde aber viel wichtiger, dass es vorgelebt wird. Also ich finde es wichtiger, dass das Zahnärztinnen und Zahnärzte auf dem Schirm haben, dass das unsere tägliche Lebensrealität ist. Dass die den Anfängen wirklich wehren. Wenn die sehen in der Assistenz, da legt jemand die Hand auf den Schenkel der Assistenz. Dass man kurz unterbricht und sagt, Herr Mustermann, haben Sie gerade nur Angst? Dann gebe ich Ihnen unser Quetschkissen oder irgendwie sowas. Einfach immer gleich dazwischen gehen und durch das, was ich dann sage und tue, eine Haltung, da sind wir wieder bei Haltung, ausstrahlen, die es dem Übergriffigen unmöglich macht, das auszuüben. Weil der Übergriffige kann nur übergriffig sein, weil wir es tolerieren. Wenn wir ganz klar eine Haltung haben, dass das hier bei uns nicht geht, dann hört das da auch auf. Dann macht er das vielleicht in der Kneipe noch oder wenn er sich irgendwie Frauensport anguckt, aber nicht mehr bei uns in der Praxis.
Den Charakter, das wird man nicht ändern, aber ich kann es für mein Umfeld und mein Unternehmen einfach klar unterbinden.
Ganz genau. Und das hat zwei gute Seiten. Einmal hat der da liegt und an der Kollegin rumgrapscht, ziemlich harten Lerneffekt in der Sekunde. Der kriegt dann, keine Ahnung, so ein Körnerkissen in die Hand gedrückt und kann das quetschen und nicht mehr den Schenkel meiner Kollegin.
Ja, und nicht nur das, er hat ja auf einmal was mitbekommen. Ah, es wurde bemerkt.
Genau.
Es wird sanktioniert. Ich kann mir das nicht erlauben.
Genau.
Ja, also im Grunde genommen theoretisch, also wenn genau. der einigermaßen Hirn im Kopf hat, was er nicht haben wird, wird er nie wiederkommen.
Genau. Und die Kollegin hat das Gefühl, ich bin sicher, ja. ich werde gesehen, ich bin hier wichtig, ja. genauso wichtig wie die anderen auch.
Ja. Und damit öffne ich mich ja generell auch ja, anders. Ne?
Aber was wir noch gar nicht angesprochen haben, Klaus, ist, dass viele Zahnärztinnen heutzutage ja auch massiv darunter leiden. Mhm. Ne, also wir haben unfassbar viele tolle, qualifizierte Zahnärztinnen, die kommen so mit Mitte 20, Ende 20 von der Uni. Heutzutage sehen wir alle oft jünger aus, als wir sind. Was glaubst du, was die für Probleme haben, sich durchzusetzen gegen Leute, die ihnen komplett alles absprechen? Kompetenz, Durchsetzungsvermögen, Erfahrung, einfach alles. Und da geht es teilweise los in Preisverhandlungen, das ist richtig Shaming teilweise. Also wenn sie zum Beispiel über Kostenvoranschläge diskutieren müssen mit Patienten oder Therapieempfehlungen geben, die angezweifelt werden, erstens, weil sie Frauen sind, zweitens, weil sie jung sind.
Drittens, weil sie junge
ja,
Frauen
ja.
sind.
Es ja. gibt ja tatsächlich Praxen, die lösen das über Optik. Dass, wenn es eine Praxis ist, die zum Beispiel einer Kollegin gehört, die Anfang, Mitte 30 ist, und da gibt es viele, dass dann die jungen Zahnärztinnen eine andere Farbe tragen als die ZFA, damit sie nicht ständig von den Patienten einfach in, jo, eine von denen, die hier so hilft, verortet wird. Was auch so ein Thema ist, ne? Weil die Gesellschaft immer davon ausgeht, weiblich, jung, kann nichts, hat noch keine Erfahrung. Das ist ein Riesenthema. Ne? Also wir hatten das, glaube ich, schon mal kurz irgendwann mal angerissen, wenn du eine Stellenausschreibung machst. Ich eine Stellenausschreibung mache und es bewirbt sich ein Mann und der passt nur zu 60%, dann wird vermutet, okay, die restlichen 40, das liefert der schon, der entwickelt sich, der macht das.
Ja, ja.
Bei einer Frau, da musst du 100% Stellenprofil haben und du musst dich dann noch beweisen. Und so ist es halt in der Wertschätzung, in der Wahrnehmung von diesen jungen Zahnärztinnen auch. Das ist ein Riesenthema. Die haben ja die Problematik auch an der Uni mit den Professoren. Auch nicht
schön. Und auch das ist am Ende Machtmissbrauch.
Total.
Ja.
Total.
Ja.
Und niemand möchte da, also ich möchte um Himmels Willen nicht das Lebenswerk dieser Männer schmälern. Mhm. Das sind wahnsinnig tolle Köpfe, die da wirklich richtig einen guten Job machen und natürlich unfassbar dazu beitragen, dass die Lehre auch funktioniert. Aber das ist kein Freifahrtschein für übergriffiges Verhalten, weder kommunikativ noch sexuell.
Mhm.
Aber wir haben immer noch in unserer gesellschaftlichen DNA verankert, dass derjenige, der entweder die Position hat oder das Geld hat, über Frauen verfügen darf.
Was macht dir Mut, dass sich das irgendwann ändert?
Auch ganz viele junge Frauen, die ich
ja,
kenne, die
weil,
so nicht
weil
mehr
wir wollen
denken.
Ja, lass uns heute mal hier auch rausgehen, natürlich
ja.
mal wieder mit dem Thema, okay, dass das alles passiert und dass das da ist, das wissen wir, da brauchen wir keine Studien zu, obwohl ich das wirklich
ja.
in dieser Häufung der von mir zu Beginn vorgelesenen Studien, die jetzt wirklich alle brandaktuell sind, hat mich das schon erschreckt, dass es also so massiv auch wirklich dokumentiert wird. Aber nochmal jetzt dein Ansatz, du hast da schon Hoffnung, es gibt eine Bewegung,
auf
die
jeden
dir
Fall.
Sagt, hey, das also, wird und kann sich ändern.
Eine Bewegung würde ich jetzt gerne.
Nein, oder sagen wir mal so, eine Entwicklung.
Eine Entwicklung. Ja, so. Es gibt eine Entwicklung in bestimmten Bereichen, wo Frauen jetzt deutlich lauter werden. Und auch da haben wir zu kämpfen, erstmal gegen was von außen. Ne? Also wenn wir Frauen lauter werden, werden wir ganz anders betitelt als Männer. Ne? Also ein Mann, der sich irgendwo hinstellt und sagt, was er kann, der wird erstmal positiv gesehen. Ne? Das ist ein Macher. Eine Frau, die das macht, ist herrisch.
Mhm.
Weißt du?
Mhm.
Oder ein Mann, der irgendwas bis zum Ende durchdiskutiert, der ist zielstrebig. Ne? Eine Frau ist lästig. Jemand, der immer wieder auf irgendetwas hinweist, da ist eine Frau anstrengend, ein Mann ist fokussiert. Das ist so viel im Wording und das geht so tief, das können wir hier überhaupt gar nicht alles besprechen.
Nee.
Aber es gibt Gott sei Dank viele junge Frauen, die das jetzt schon, und ich meine wirklich auch welche schon aus der Generation Alpha, also die jetzt in der
jung.
Pubertät sind,
ja, ja.
die ganz klar sagen, nee, also hier, Fokus, ich will dies, ich will das, ohne Männer, ne? Oder ohne Jungs. Und das ist eine Entwicklung, die sieht in bestimmten Bereichen für Männer gar nicht so gut aus.
Mhm.
Weil das Leben für Frauen ist ohne Männer einfacher, häufig zielstrebiger, erfolgreicher, weniger Burnout, weniger Care-Arbeit, weniger Theater insgesamt. Ne? Also das ist schon eine Sache, wo man so langsam sagen muss, ey Männer, rafft euch mal.
Und auf der anderen Seite gibt es ja auch so ein Phänomen der Rückentwicklung. Junge Frauen, Gen Z, ja, die auf einmal wieder stehen wie hier Mutter Kasubke in der Unox-Werbung 1950.
Die sogenannten Treadwives.
Genau. Was ist das für ein Phänomen? Und glaubst du, ist das so ein Ist es etwas, was sich durchsetzt, oder ist es etwas, was wir wahrnehmen, weil es eben ein Social-Media-Thema ist?
Letzteres.
Weil es gehypt wird. Ja, aber auf der anderen Seite, wir erleben ja auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die mit der politischen Entwicklung einhergeht. Junge Männer, ja, die wieder mehr den Macho machen, die Männlichkeit nach außen spiegeln. Wobei ich auch da wieder nicht weiß, ist das ein gesellschaftliches Phänomen oder sieht man das einfach nur, weil es gerade da sichtbar ist in den Kanälen, wo es gezeigt werden soll? Das kann ich nicht beurteilen.
Also zumindest dieses Tradwife-Phänomen ist für mich immer so das Onlyfans der Spießigkeit. Die verdienen ja richtig Geld damit.
Ja, ja.
Also das sind sogenannte Tradwives, die da irgendwas backen und kneten und machen. Und es gibt da ja auch sehr lustige Parodien. Ein Gruß an Caroline Kebekus, ich lieb's. Aber die verdienen ja richtig Geld mit diesen Instagram-Geschichten, weswegen das Ganze ja ad absurdum ist. Das ist ja Blödsinn.
Ja, aber trotzdem dürfen wir, also ich verstehe das und bin da voll bei dir. Und ich finde es auch teilweise mega lustig, was da passiert. Aber wir wissen trotzdem, es wirkt vorbildhaft teilweise.
Ja, also teilweise ist es so. Es gibt ja auch tatsächlich Studienuntersuchungen darüber, dass junge Männer da wieder traditioneller sind. Das hat halt mit Verunsicherung zu tun. Mhm. Das ist ein Thema für Erziehung. Also wenn man Kinder hat, Jungs und Mädchen, Töchter und Söhne, geht es darum, sie halt gleichwertig zu erziehen und sie vor diesen Prägungen so ein bisschen zu beschützen. Dazu brauchst du ein bisschen Selbstwert. Ein schönes Beispiel ist immer, finde ich, Männerfußball und Frauenfußball. Frauenfußball im Moment ja so ein bisschen im Aufwind. Im Bereich Frauenfußball hat niemand ein Problem mit einer Regenbogenbinde oder damit, dass es dort gleichgeschlechtliche Paare gibt. Gibt da viele.
Okay.
Wenn du in Männerfußball guckst, rein statistisch gesehen, müssten ja in der Bundesliga eine bestimmte Prozentanzahl von Männern homosexuell sein. Findest aber kaum einen, weil die können sich letzten Endes, können die sich nicht outen. Die können ihr Leben ja nicht so leben, wie es zum Beispiel Frauen im Frauenfußball können. Und das ist, finde ich, ein super geiles Beispiel, warum das Patriarchat, so wie es da organisiert ist, schlecht ist.
Und was von Bohai gemacht wird, wenn sich jemand outet.
Wenn. Also was dann da passiert, ja, ja. Ich verstehe die Leute dann manchmal auch überhaupt nicht. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass sich das auch wieder verändern wird. Es gab jetzt gerade vor ein paar Tagen so einen Link auch, ich weiß gar nicht, worüber das kam, auch Social Media, über die lebenswertesten Länder der Welt. 15 Plätze, 13 davon waren in Europa. Und dann kam Australien und ich glaube Neuseeland, ich weiß es aber nicht genau. Und das ist bezeichnend. Die Länder, in denen du am freiesten bist, und das ist bei uns einfach so, kannst du am zufriedensten leben. Die USA ist überhaupt nicht mehr unter den ersten 20 und das hat Gründe. Und ich denke, das wird sich aber jetzt wieder dann auch einregeln. Wir sind ja auch nicht so produktiv, wenn wir Frauen wieder an die Herde schicken. Ne? Wer soll es denn machen? Dann sind die Krankenhäuser leer, die Arztpraxen sind leer, die Kindergärten, die Schulen sind leer, die Pflegeeinrichtungen sind leer, die Kaufhäuser sind leer, wenn wir Frauen nicht mehr arbeiten.
Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Wir könnten über dieses Thema
Stunden.
Vor allem, wenn wir jetzt das weiterziehen in Richtung Fußball und Frauenfußball. Und da bin ich völlig bei dir. Also ich habe auch noch nie von irgendjemandem in der Kneipe bei dem Spiel den Satz gehört, der Messi hat aber auch einen heißen Hintern.
Oh, um Gottes Willen.
Ne? Also,
ja, ist so.
Gehen wir so raus und
machen wir.
Hoffen das Beste und tun auf jeden Fall alles dafür, dass es da, wo wir sind, so läuft, wie wir es für richtig halten.
Ich auf jeden Fall.
Ob das dann so ist, werden wir dann sehen. Ela, ich danke dir.
Gern.
Bis dann.
Bye, bye.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Psst, am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.